Ihr fragt euch sicher, wie es zu diesem Artikel gekommen ist. 2015 ist mein USB-Stick kaputt gegangen. Der USB-Stick ist abgebrochen und mein Minecraft-Server, der auf dem USB gespeichert war und in einem Banana-PI steckte, hatte nur ein älteres Backup. Jedenfalls hat mich die Nostalgie gepackt und ich dachte, komm, das war dein erster brauchbarer Minecraft-Server. Da willst du doch die neueste Version davon haben. Ja, nur leider kam mir die Idee schon mit 18 und die Umsetzung war eben, ja, nicht so gut. Ich musste also als erstes den USB-Stick von dem Flussmittel befreien und dabei bemerkte ich, dass ich die Voltage-Leiterbahn damals erfolgreich abgelötet habe. Wenn man jetzt den USB-Stick tatsächlich reparieren will, kann man versuchen, die Leiterbahn mit einem dünnen Draht, der für die Spannung passend ist, zu reparieren. Da ich aber bedauerlicherweise wie damals nur einen Lötkolben für gröbere Arbeiten hatte, habe ich das erst gar nicht versucht. Mein erster Versuch war also, von einem Spenderstick den USB-Mann abzulöten und auf den alten USB-Stick wieder anzulöten. Das Ergebnis, die brechen extrem leicht und bei AliExpress oder Alibaba gibt es sie in verschiedenen Versionen zum Wiederanlöten. Und ja, ihr findet das am besten, indem ihr USB 2.0 Typ Amalelöten sucht. Daher, wenn ihr ihn ernsthaft reparieren wollt, solltet ihr euch einfach dort für ein paar Cent umschauen. Mir ging es nur darum, die Daten zu retten. Also, nachdem der Spaß nicht geklappt hat, habe ich ein altes USB 2.0 Kabel genommen, das seine besten Tage schon hinter sich hatte. Dieses habe ich einfach abgetrennt, die Drähte freigelegt, sodass auch noch genug Platz zum Anlöten vorhanden ist und diese nicht gleich brechen. Ja, gut, jetzt fragt man sich, haben die schöne Farben, aber was kommt bitte wohin? Diese Frage habe ich mir auch gestellt, aber ihr könnt das Pinlight einfach im Internet suchen. Jedenfalls weiß ich jetzt, bei USB 2.0 sieht das relativ simpel aus, bei USB 3.0 halten sich wohl manche Hersteller nicht an das Standard-Pinlight, daher solltet ihr wohl bei USB 3.0 Sticks mit zum Beispiel einem Fison-Controller aufpassen. Ich würde diese Prozedur also nur bei USB 2.0 empfehlen, da es da wirklich deutlich einfacher ist und weniger zu beachten gibt. Wie man auf dem Bild oben sieht, ist das ganz einfach, schwarz ist Grund, grün ist Data Plus, weiß ist Data Minus, rot ist Voltage. Bei USB 3.0 kommen noch mehr schöne bunte Farben dazu. Hier sind SSRX und SSTX interessant, weil diese je nach Konnektor, ob A oder B, unterschiedlich angeordnet werden müssen. Dazu gibt es für Grund auch keine feste Farbe, also ist hier ein Ausschlussverfahren wohl nötig. Wird der 3.0 USB-Stick funktionieren, wenn ihr einfach nur ein 2.0 Kabel mit den richtigen Pins verbindet? Im Jahr, kann sein, denke mal ja, weiß es aber nicht, vielleicht kann einer von euch seine Erfahrungen dazu mitteilen. Also, nachdem ich endlich die Pins wusste, ein passendes Kabel besaß und der USB-Stick zur Halterung an einen alten Milchkarton geklebt war, machte ich mich an meinen dritten und letzten Versuch. Dafür haben sich die FFP2-Masken gelohnt, weil ich keine Lust hatte, dieses Zinnblei und organisches Harzflussmittelgemisch einzuatmen, weil ich viel zu wenig gesehen habe. Also Vorsicht mit Abstand und Absaugstation, wahrscheinlich ist aber das Flussmittel größtenteils verdampft. Handschuhe haben sich in meinem Fall auch gelohnt. Das Lötzinn, was ich verwendet habe, war ganz ehrlich auch so wenig dafür geeignet wie der Lötkolben. Ich bin auch noch nachts auf die großartige Idee gekommen, das in aller Finsternis vor der Haustüre zu löten. Da mein Lötkolben viel zu groß war und die Spitze des Kolbens dementsprechend auch, habe ich mich dazu entschieden, Drähte von, denke mal, einem Klingeldraht an den USB-Stick zu löten. An diesen Draht habe ich dann auch gleich mein USB-Kabel festgelötet. Ich hätte mir in dem Moment wirklich eine bessere Halterung und mehr Licht gewünscht oder besser gesagt generell besseres Equipment, womit man vielleicht sogar einen ESP32 löten kann. Zudem gab es noch Probleme, das Lötzinn auf Temperatur zu bringen, um nicht kalt zu löten und auch nicht die Bauteile so stark zu erhitzen, dass ich es versehentlich ablöte. Also ein tolles Geschicklichkeitsspiel, wozu man viel Durchhaltevermögen braucht. Ja, das Ergebnis, ihr seht es selbst. Wir ignorieren mal die Kurzschussgefahr, es gibt ja immerhin etwas Abstand, da die Drähte nicht alle auf einer Höhe sind. Dazu war ich glücklich, die Kabel endlich einigermaßen dran zu haben. Dazu war ich mir nicht sicher, ob das Ganze noch hält, wenn ich da noch Heißkleber zur Isolierung drauf mache und ich hatte keine Lust, das später dann wieder zu entfernen, falls ich das wirklich mal richtig mache. Hat das Ganze geklappt? Ja, yippie. Würde ich anderen empfehlen, das genauso zu machen? Eben, ja, ein bisschen. Es kommt darauf an. Sind euch die Daten wirklich wichtig, dann würde ich euch einen Fachmann empfehlen. Wenn euch aber, wie in meinem Fall, das zu teuer ist für die Daten und ihr die Herausforderung mögt, könnt ihr das machen. Ich habe meiner Konstruktion jedenfalls so arg getraut, dass ich sie zuerst in einen weniger wichtigen PC gesteckt habe. Als ich gesehen habe, dass das funktioniert und es ist noch nicht zusammengefallen, ging es weiter in einen USB-Hub und diesen in meinen Laptop, damit ich das zur Sicherheit noch schnell herausziehen kann. Wie man sieht, habe ich im Schneckentempo meine Daten zurückbekommen. Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Ja, ich denke, ihr habt es herausgehört, meine Lötausrüstung ist maximal für Schulaufgaben ausreichend, wenn überhaupt. Diese würde ich verbessern. Ich denke, den ein oder anderen Elektriker habe ich sicher zum Lachen gebracht. Ich habe dann einen Kumpel gefragt, was für Sachen er mir empfehlen kann, falls ich mal eine ESP32 mit Infrarot ausstatten möchte, um meinen Stromzähler mittels SML auszulesen. Er hat mir folgende Produkte vorgeschlagen. Um schnell zu erklären, wofür ist was. Das Flussmittel wird genutzt, um altes Lötzinn wieder flüssig zu machen. Mit der Entlötlitze kann man dann das Lötzinn binden, um es zu entfernen. Der Lötkolben ist selbsterklärend, dafür gibt es aber unterschiedliche Größen, Aufsätze, Wattzahlen und Hitzestufen. Das gleiche gilt fürs Lötzinn. Dieses ist je nach Anwendungszweck etwas anderes von den Bestandteilen und Größe. Es gibt sogar bleifreies Lötzinn. Eine Lötmatte hat einen Hitzeschutz, ist rutschfest, antistatisch und ist leicht zu reinigen. Zudem können Bauteile für die Organisation zurechtgelegt werden. Heißluftlötstationen werden für das Löten von Bauteilen mit kleinen SMD-Anschlüssen, das Entlöten, das Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, die Reparatur von Leiterplatten, das Löten empfindlicher Bauteile, BGA-Lötarbeiten und die Präziltemperaturregulierung verwendet, wodurch sie vielseitige. Werkzeuge für Elektronikprojekte sind. Dieser Artikel war etwas anders als sonst. Ich hoffe, es war dennoch interessant, wie ein Laie das löst. Vielleicht hat es euch ja wenigstens etwas unterhalten können.